Aufgeschreckt durch Dschihadisten, die offensichtlich aus Deutschland stammen und die sich ihrer Gräueltaten im Irak und Syrien brüsten, versucht die Bundesregierung mit hektischer Aktivität solche Ausreisen zu unterbinden. Da gibt es Erlasse, da sollen Gesetze kurzfristig erarbeitet und in Kraft gesetzt werden, die immerhin die Bürgerrechte beschneiden. Der Entzug des Passes nur auf Verdacht hin ist ein Beispiel dafür. Ja, da findet niemand etwas daran, dass der BND öffentlich beklagt, nicht so wirksam gegen Ausreisewillige, die mit den Kurden kämpfen wollen, vorgehen zu können, wie er es mit den ausreisewilligen Dschihadisten tun kann. Der Grund ist, dass der BND bei seinem Durchsuchen von Facebook und Co. nicht genug Bildmaterial von ihnen findet. Gibt es dazu einen richterlichen Beschluss? Angesichts der Nachrichten aus den umkämpften Gebieten ist das Fehlen eines Protestes vielleicht auch nicht verwunderlich. Man kann sich sowieso nicht vorstellen, was einen jungen Menschen aus dem westlichen Kulturkreis dazu bringt, zum Beispiel in der IS mitzukämpfen. Aber auch bei diesen Maßnahmen ist es so, dass, wenn erst einmal die Tür einen Spalt weit geöffnet ist, sie ohne großes Aufheben weiter geöffnet werden kann und auch wird. Wenn man bei dem eben genannten so fix ist, wieso ist man dann so zurückhaltend, wenn es darum geht, die Finanzierung dieser Truppen zu unterbinden? Bis vor kurzem nahm ich an, dass die Finanzen aus den Anrainerstaaten kämen, Türkei, Saudi-Arabien, Katar, um nur einige Kandidaten zu nennen. Jetzt wird bekannt, dass sich die Dschihadisten wesentlich aus dem Verkauf geraubter Kunstgüter finanzieren. Der Handel mit geraubten Kunstschätzen ist eine der wichtigsten Einnahmequellen für den Islamischen Staat. Schon die Vorläuferorganisationen des IS haben sich seit 2011 über Plünderung, Raubgrabung und Antikenhandel finanziert. Eine naheliegende Einnahmequelle, denn auf dem eroberten Gebiet liegen allein 2400 archäologische Stätten und unzählige, noch nicht ausgegrabene Funde aus der Zeit der Assyrer, Babylonier, Hethiter und wie die Völkerschaften alle hießen. Zu einem solchen Geschäft gehören aber immer zwei Seiten. Einer, der verkauft, und einer, der kauft. Das wirft die Frage auf, wer kauft überhaupt Antiken aus so trüben Quellen, angesichts derer jeder seriöse Experte vom Kauf abraten würde? Wer sind die Abnehmer? Jeder illegale Markt braucht Kunden, zumal der Handel riskanter geworden ist. Auch in der BRD durfte der Handel stattfinden, da München einer der Umschlagplätze sein soll. Zwar hat die BRD 2007 unter schweren Geburtsschmerzen ein Kulturgütergesetz verabschiedet. Das ist aber nach Meinung von Experten eher ein Kunstraubförderergesetz. Ein zahnloser Tiger, weil die Bestimmungen vorsehen, dass die Objekte für das Ursprungsland besonders bedeutsam und in nationalen Denkmallisten eingetragen sein müssen. Bei den Zuständen in den betroffenen Ländern ist das schier unmöglich. Denn seit Einführung ist nach Angaben des Kanzleramtes keine einzige Rückgabe auf der Grundlage dieses Gesetzes erfolgt. Nein, der Spieß muss schnellstmöglich umgedreht werden. An die Hehler muss man rangehen. Experten fordern, dass für jedes angebotene Werk der Nachweis einer Grabungserlaubnis, Inventarnummer und Exportgenehmigung beigebracht werden muss. Die neue EU-Verordnung muss nachgearbeitet werden, die den Handel von allen historischen und archäologischen Kulturgütern aus Syrien, die rechtswidrig ausgeführt wurden, verbietet. Denn sie hat ein Schlupfloch in der Ausnahme für diejenigen Antiken, die nachweislich vor dem 9. Mai 2011 aus Syrien ausgeführt wurden. Das ist leicht zu umgehen. Die Bundesregierung will den Handel mit illegal beschafften Antiquitäten jetzt wirksamer bekämpfen. Eine von Kulturstaatsministerin Monika Grütters geplante Gesetzesänderung soll vorsehen, dass fortan nur noch solche Kulturgüter nach Deutschland eingeführt und gehandelt werden dürfen, die über eine offizielle Ausfuhrlizenz des Herkunftslandes verfügen. Soweit, so gut. Der Pferdefuß daran ist, dass dieses Gesetz erst 2016 in Kraft treten soll. Bis dahin können die Terrorbanden ihr mörderisches Tun auch mit deutscher Hilfe finanzieren. Warum kann die Bürokratie in diesem Fall nicht schneller arbeiten?